ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Mit Stefan Oschwart im Studio. 1974 wurde am Grenzübergang Berlin-Friedrichstraße ein 38-jähriger Pole erschossen. Mehr als 50 Jahre später wurde der Schütze nun verurteilt, ein früherer Stasi-Offizier. RBB24-Reporter Karl Winterhagen informiert.
Dafür, dass es um eine Tat geht, die vor über 50 Jahren begangen wurde, schildert der Richter die Geschehnisse vom 29. März 1974 sehr genau. Am Vormittag betritt der 38-jährige Pole Czesław Kukucza mit einer Bombenattrappe die polnische Botschaft in Ost-Berlin. Er fordert, nach West-Berlin ausreisen zu dürfen. Scheinbar geben die Beamten in Absprache mit dem Ministerium für Staatssicherheit seiner Forderung statt. Am Grenzübergang am Bahnhof Friedrichstraße passiert Kukucza zwei Kontrollen. Nach einer dritten tritt ein Stasi-Offizier hinter einem Kontrollposten hervor und schießt ihm aus 2 Metern Entfernung in den Rücken. Das Landgericht Berlin sieht es als eindeutig erwiesen an, dass es sich bei dem Täter um den Angeklagten Manfred N. handelt. Bis dahin war es ein langer Weg, sagt Gerichtssprecherin Inga Wahlen.
Es hat wohl, so hat es der Vorsitzende heute auch nochmal geschildert, nach Freigabe der Akten bereits Ermittlungen gegeben. Diese sind aber eingestellt worden, weil man einfach nicht wusste, wer diese Schüsse abgegeben hat. Im Jahr 2016 circa sind dann Unterlagen aufgetaucht, unter anderem eine Auszeichnungsurkunde, aus der hervorgeht, dass der Angeklagte derjenige war, der im Tatzeitpunkt die Schüsse abgegeben hat.
Durch Zeugenaussagen von Passantinnen und Dokumente der polnischen Behörden und der Stasi wurde der Tathergang in dem Verfahren rekonstruiert. Der Angeklagte, ehemaliger Oberleutnant bei der Stasi, hatte zu Beginn bestritten, dass er der Schütze war und sich seitdem nicht mehr geäußert. Fast 7 Monate hat der Prozess gedauert. Für das Gericht war es ein besonderer Fall, sagt Sprecherin Inga Wahlen.
Weil dieses Verfahren, weil dieser Fall einfach 50 Jahre zurückliegt und weil er in einem Land gespielt hat, das es heute nicht mehr gibt.
Der Fall ist auch historisch von besonderer Bedeutung. Zwischen 1961 und 1989 starben mindestens 140 Menschen an der Berliner Mauer, meist beim Versuch, sie zu überwinden. Aber in den Prozessen, die bisher dazu geführt wurden, ging es in der Regel um Totschlag. Nicht, wie in diesem Fall, um Mord. Mord, der nicht verjährt. Und so hat das Gericht heute entschieden.
Es sieht das Mordmerkmal der Heimtücke in dieser Konstellation erfüllt. Heimtücke bedeutet, dass man eine Person umbringt, die in diesem Zeitpunkt nicht mehr mit einem Angriff auf das Leben gerechnet hat. Das Gericht ist davon ausgegangen, dass der Getötete der Stasi quasi auf den Leim gegangen ist, dass er sich im Zeitpunkt der Schussabgabe in Sicherheit gewiegt hat,
sagt Gerichtssprecherin Inga Wahlen. Der Richter betonte bei der Verkündung, dass es Manfred N. auch auf andere Weise möglich gewesen wäre, das Opfer aufzuhalten. Der nun Verurteilte entschied sich nach Auffassung des Gerichts dennoch dafür, das Opfer heimtückisch zu erschießen. 12 Jahre Freiheitsstrafe hatte die Staatsanwaltschaft gefordert. Das Gericht entschied, 10 Jahre Gefängnis für den heute 80-jährigen ehemaligen Stasi-Offizier.
Soweit RBB24-Reporter Karl Winterhagen. Wie geht es eigentlich Brandenburgs Wäldern? Aufschluss darüber ergab die mittlerweile 3. Waldinventur seit 2002. Die gute Nachricht, es wird weniger Holz geerntet als nachwächst. Und der älteste Baum ist 349 Jahre alt. RBB-Landespolitikreporter Thorsten Südow weiß mehr.
An rund 11.400 Stichprobenpunkten hat etwa 1,5 Jahre lang die Brandenburger Waldinventur stattgefunden, sind Baum- und Geländemerkmale erfasst worden mit Bandmaß und Elektronik, führt Thorsten Wiebke vom Landeskompetenzzentrum Forst vor.
Da kommt der Ultraschalltransponder mit an den Baum, da wird die Höhe auf den Dezimeter genau gemessen und mit erfasst.
Rechnerisch kommen 290 Waldbäume auf jeden Brandenburger. Und wichtig, trotz Straßen- und Fabrikneubau nahm die Waldfläche in 10 Jahren nicht ab. 38% Brandenburgs sind bewaldet. Wichtig für den Klimaschutz, sagt Minister Axel Vogel von Bündnis 90 Die Grünen.
Wir haben tatsächlich noch einen wachsenden Holzvorrat. Bei uns ist der Wald tatsächlich noch eine Kohlenstoffsenke. Das heißt, es wird mehr Kohlenstoff gebunden, als freigesetzt wird. Das ist natürlich ganz entscheidend aus Klimaschutz. klimapolitischen Gesichtspunkten, weil hier Treibhausgasemissionen dann auch kompensiert werden. Und das wollen wir natürlich erhalten.
Noch ist Brandenburg historisch bedingt Kiefernland, aber der Anteil sinkt. In 10 Jahren kamen etwa 28.600 Hektar Laubmischwald hinzu. Waldumbau passiere durch Naturverjüngung und Samenflug sowie dem Fällen jahrzehntealter Kiefern, schildert Ulrike Hagemann, Leiterin des Landeskompetenzzentrums Forst.
Wenn man also unten Verjüngung initiieren will, also möchte, dass sich da kleine Bäume ansiedeln oder man auch pflanzen will, macht es Sinn, im Oberstand ein paar Bäume zu entfernen, also Holzernte zu machen, damit unten Licht ankommt, damit die kleinen Bäume dann halt wachsen können.
Noch viel mehr kleine Laubbäume würden wachsen, wenn nicht der hohe Bestand an Rehen, Damm und Rotwild ein Drittel aller Laubbaumpflanzen auffressen würde, sagen Forstexperten. Und befürworten eine intensivere Jagd. Hitze und Regenmangel haben seit 2018 unter anderem Birken, Eschen und Fichten arg zugesetzt. Aus diesem Grund setzen Brandenburgs Forstexperten auf noch mehr Laubbäume in artenreichen Brandenburger Wäldern.
Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Baumarten wie die Hainbuche, die Linde, die Ahorner, die es in unseren Wäldern bislang schon gibt. Auch Wildobst, Apfel und Birne kann man gerne mehr haben. Die Robinie, die Esskastanie. Oder eben auch die Pflaumeiche, eine Baumart, die noch relativ neu ist für Brandenburg.
Die aktuelle Waldinventur belege auch, dass mehr Brandenburger Holz zum Hausbau genutzt werden könnte, bilanziert Klimaschutzminister Axel Vogel.
Der Bericht von Thorsten Südow aus Brandenburg. Das umstrittene Heizungsprojekt der Ampelkoalition ist in Kraft. Für alle, die eine neue Heizung einbauen wollen, gilt jetzt, 65% der Wärme muss aus erneuerbarer Energie stammen. Aber es gibt ein Schlupfloch für den, der seine Heizungsanlage vor dem 19. April bestellt hat. Die Monteure haben entsprechend Druck, berichtet rbb24-Reporterin Jasmin Schomber.
Heizungsinstallateur Mario Kuhler hat alle Hände voll zu tun. Im Akkord baut er jetzt eine neue Heizung nach der anderen ein. Alles, um die Deadline zu halten.
Ja, also wir sind echt unter Druck, Stress, weil halt die Deadline steht. Aber es kommt ja immer was zwischen. Es ist ganz schwierig, das zu koordinieren.
Aktuell tauscht er eine alte Ölheizung im Keller im Elbe-Elsterland aus. Der Kessel ist durch.
Das Zeitliche hat er gesegnet. Also von der Technik her ist er weit überholt und vom Verbrauch natürlich auch. Die neuen verbrauchen deutlich weniger.
Jetzt wird also geschraubt. Kein Einzelfall, sagt auch Energieberater Steffen Engler. Der Wärmepumpe stehen viele Kunden eher skeptisch gegenüber.
Wir hängen an dem, was sie kennen.
Nach dem 18. Oktober kommt dann das neue Gebäudeenergiegesetz zum Tragen. Gas- und Ölheizung sind damit aber noch nicht ganz abgeschrieben, so der Monteur.
Darf noch verbaut werden, aber dann nimmst du 2029 wieder Geld in die Hand oder davor noch, um 15% regenerative Energien dazu zu machen.
Heißt, dann gibt es diese Modelle nur noch in Kombination mit erneuerbaren Energien.
Soweit Informationen von rbb24-Reporterin Jasmin Schomber. Der Berliner Senat muss sparen, das heißt, Schulen dürfen bis Ende November keine Klassenfahrten mehr buchen. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat ihre Entscheidung hier bei uns im rbb24-Inforadio verteidigt. Die Dienstreisensperre gelte für alle Verwaltungen. Aber Lehrkräfte könnten ja selbst zahlen, sagte die Bildungssenatorin. Wie das ankommt, rbb24-Inforadio-Reporterin Jenny Barke berichtet.
Es sei keine schöne Situation für die Berliner Schulen, dessen sei sie sich bewusst, so Bildungssenatorin Günther-Wünsch im Inforadio. Aber, so beschwichtigt sie, viele Schulen betreffe das Problem gar nicht, sie hätten ihre Klassenfahrten bereits gebucht. Aber es scheint Unsicherheiten zu geben, denn Anbieter von Klassenfahrten berichten von zahlreichen Stornierungen, wie zum Beispiel CTS-Reisen. Gleich nach der Ankündigung des Senats seien Absagen in erheblicher Zahl eingetrudelt, sagt Geschäftsführer Christoph Knobloch.
Also das haben wir sofort gemerkt. Letzte Woche Lehrerinnen und Lehrer aus Berlin, die die Buchung am Telefon angekündigt haben, haben dann kurz darauf per E-Mail angekündigt, dass jetzt die Fahrt doch nicht buchen dürfen.
Wie viele Schulen und Klassen von der Haushaltssperre betroffen sind, lässt sich nicht sagen. Doch die Planung hat oft einen langen Vorlauf. Wenn sie erst Ende November wieder Klassenfahrten buchen dürften, sei es zu spät und die Fahrten würden ausfallen, befürchten einige Schulen. Auch bei der Grundschule im Taunusviertel in Berlin-Lichtenrade ist erst eine Klassenfahrt gebucht. Schulleiter Hanno Rüther ist gleichzeitig Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung Berlin VBE. Vom Vorschlag, dass Lehrkräfte selbst für ihre Dienstreise zahlen könnten, hält er nichts.
Ja, ich muss sagen, ich finde das eher eine Zumutung. Kann nicht sein, dass das jemand dann aus seiner Privatschatulle bezahlt.
Einige würden den Deal eingehen, den Schülerinnen und Schülern zuliebe. Doch VBE-Vorsitzender Rüther, selbst Lehrer, rät seinen Kollegen dazu ab.
Da werden doch den sozialen Berufen immer wieder mal die Daumenschrauben angelegt, indem man sagt, ach, das könnt ihr doch selber und den armen Klienten oder Schülerinnen und Schülern zuliebe.
Teils bieten Klassenfahrtunternehmen auch Freifahrten für Lehrkräfte an, die mitreisen. Allerdings, die Kosten würden dann oft auf Schülerinnen und Schüler umgelegt, warnen CTS-Reisengeschäftsführer Knobloch als auch Norman Heise vom Landeselternausschuss Lehr. Viele Eltern wollten jetzt die Lehrkräfte über die Fördervereine der Schule finanziell unterstützen. Da sei die Elternvertretung jedoch in einem Beratungsdilemma.
Weil wir eben nicht genau wissen, wie die Fördervereine ihren Förderzweck begründet haben. Möglicherweise widerspricht der Ausgleich von Reisekosten für Lehrkräfte dem Förderzweck des Fördervereins, sodass man sich hier möglicherweise in ein juristisches Dilemma begibt, was am Ende auch die Gefahr des Entzugs der Gemeinnützigkeit bringt.
Die Mitreise der Lehrkräfte sollten weder Eltern noch Lehrer selbst zahlen. Darin sind sich Eltern und Lehrervertreter einig. Ob Lehrkräfte jedoch, wie jetzt angekündigt, ab Dezember wieder die Kosten für die Klassenfahrten erstattet bekommen, ist laut Bildungssenatorin Günther Wünsch noch unklar.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Viele mieten noch, aber immer mehr Berlinerinnen und Berliner haben auch einen eigenen, einen E-Scooter, also einen Elektro-Tretroller. Doch wenn der kaputt geht, wird's meist teuer. Die beiden Berliner Schüler, Mayren Pekdemir und Tufail Alam, hatten deswegen eine ziemlich gute Idee. Sie gründeten einen E-Roller-Reparaturdienst. Und das Schülerunternehmen hat Erfolg. Auf ihrer Website Scoobility kommen täglich neue Aufträge rein. Bleibt da für die beiden Abiturienten noch genug Zeit für die Schule? Tufail Alam ist entspannt.
Wir haben das alles so gut organisiert und strukturiert, sodass wir auch in der Woche auch E-Scooter annehmen können und auch, dass wir mit der Schule den Schulstoff nachkommen.
Nach den Hausaufgaben geht es sofort für die beiden in den Keller ihres Mehrfamilienhauses. In einem Kellerabteil mit typischer Holzlattentür haben sich die beiden 18-Jährigen eine Werkstatt eingerichtet. Dort reparieren sie die E-Roller. Oft sind es platte Reifen, kaputte Bremsen oder Rücklichter, die nicht mehr funktionieren. Aber es kann auch schlimmer kommen, erzählt Mayren Pekdemir.
Das, was wir am häufigsten gesehen haben, was in der Elektronik kaputt geht, ist, wenn manche die E-Roller tunen, dass die halt schneller als erlaubt fahren. Also manche tunen die auf 30 bis 40 oder 50 Kilometer pro Stunde. Und da passiert es dann, dass innen drinne diese Kabel, die schmelzen dann so zusammen, dass das alles komplett die Elektronik ausgetauscht werden muss. Und da ist dann halt auch schwierig, irgendwas am Reifen zu wechseln. Oder es kann sogar passieren, dass der E-Roller dann komplett kaputt geht.
Tufail und Mayren reparieren ausschließlich private E-Scooter. In den Sommermonaten müssen sie zeitweise eine zweite Werkstatt anmieten, weil sie so viele Aufträge haben. 1 bis 3 Stunden dauert eine Reparatur im Durchschnitt. Die beiden Jugendlichen haben Scoobility gegründet, weil ihre eigenen Scooter kaputt waren und sie niemanden fanden, der sie günstig repariert.
Wir hatten dann halt geguckt gehabt. Die haben halt alle übertrieben unfaire Preise verlangt, 200 Euro für einen Reifenwechsel. So, und das haben wir uns halt nicht gefallen lassen. Wir haben dann halt einfach geguckt, so schwer kann es ja nicht sein, die zu reparieren. Haben uns dann ein bisschen umgesehen, haben geguckt, was wir brauchen. Haben es dann einfach selber versucht.
Und ziemlich bald danach brummt der Laden schon. Termine buchen die Kundinnen und Kunden ganz einfach online über die Website. Zu erreichen sind die beiden aber auch per Telefon, wenn es schnell gehen muss.
Alles klar, perfekt. Wir haben den E-Roller vorbereitet und ja, würde alles passen.
Ein Kunde hat angerufen, er braucht seinen E-Roller dringend für die Arbeit. Tufail und Mayren machen den Scooter abholbereit. Hier musste nur der Reifen gewechselt werden. Circa 1 Stunde Arbeitszeit für die beiden Freunde und Geschäftspartner. Der Kunde, Tufam Karakus, ist glücklich, dass er auf die Werkstatt der beiden Schüler gestoßen ist.
Also so viele Orte gibt es nicht, die das machen, mit noch einem E-Scooter, einem privaten E-Scooter. Und dass die Leute das gemacht haben, fand ich jetzt echt super und fand ich echt cool. Halt, man braucht mehr solcher netten Leuten, jungen Menschen, wie die das machen.
Zwischen 50 und 80 Euro kostet eine Reparatur im Durchschnitt. Bei den wenigen anderen Reparaturdiensten kostet es meistens doppelt so viel. Und Tufail und Mayren wollen mehr bieten als die Reparaturen für ihre Kundinnen und Kunden. Ebenfalls im Keller arbeiten sie an Videotutorials, die sie ins Netz stellen wollen. In den Anleitungen per Video erklären sie, wie man einen E-Scooter auch ganz allein reparieren kann.
So ein Tutorial, wie man einfach zeigt, wie ein Display ausgetauscht wird oder wie man vielleicht irgendwie die Bremse nachzieht und dann halt nicht 20 Euro bei einer Werkstatt abgeben muss, bringt uns auch Kunden dadurch, dass sie sehen, ey, denen geht es darum wirklich, dass wir als Kunde zufrieden sind und dadurch werden immer Leute zu uns kommen und dann die Sachen, die sie selber nicht schaffen, immer bei uns reparieren.
E-Scooter-Reparaturen zu fairen Preisen direkt im Kiez, das ist ihr Geschäftsmodell. Nach dem Abitur wollen Mayren Pektemir und Tufail Alam ihr Unternehmen weiter ausbauen, vielleicht sogar deutschlandweit betreiben.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.